Gott wird Mensch in Jesus. Das meint ja Advent. Und nicht nur irgendwo für irgendwen, sondern für dich. Für dich, für mich, für jeden von uns. Und wie das dazu gegangen ist, zu Beginn, hat uns der Evangelist Lukas aufgeschrieben. Im ersten Kapitel gleich, da heißt es, im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn wirst du gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen. Obwohl sie als unfruchtbar galt, ist sie jetzt schon im sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach verließ sie der Engel. Und wenn ihr wollt, blättert ihr dann zu Hause nochmal um, wenn ihr das nochmal lest. Und dann ist die Geburt Jesu, so wie wir sie ja auch mit den Hirten und so weiter, Herbergssuche, wie wir das ja auch von den Krippenspielen kennen. Das, was ich euch vorgelesen habe, habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört. Ne? Nicht nur einmal. Das heißt, der Verstand müsste eigentlich alles wissen. So geht es mir jedenfalls. Aber als ich dachte, den Abend für heute vorzubereiten, habe ich mir die Stelle angeguckt, habe eine kurze Zeit gebetet und dann wusste ich, welche drei Punkte ich euch sagen will. Und dann habe ich nochmal kurz gebetet und dann war es so, als wenn Gott mir sagen würde, das ist nicht schlecht, aber geht doch nicht, dass du die Stelle noch gar nicht liest. Und es war so, als wenn ich Gott sage, ja klar kenne ich die Stelle, kenne ich seit in- und auswendig. Jedes Wort. Alles, was mit Krippe zusammenhängt, meine Eltern, mein Bruder, also mein Vater, mein Bruder und ich, wir haben in Bad Sohn-Eilendorf immer die Krippe aufgebaut. Wir sind extra in Meißner gefahren, um Wacholder zu holen, damit das alles schön stilecht aussieht. Ich kenne die Krippe und ich habe oft auch vor der Krippe gesessen, auch als Jugendlicher, und habe das betrachtet, was Gott da für uns getan hat. Und dann kam mir der Gedanke, lies mal den Anfang des Johannesevangeliums. Das könnt ihr auch mal machen. Und setzt das mal in Kontrast. Der sogenannte Prolog. Im Anfang war das Wort und das Wort war Gott und alles ist durch das Wort geworden. Und dann habe ich das so in Kontrast zu der Stelle gesetzt, die ich euch gerade vorgelesen habe und dann ging mir das durch und durch. Und ich dachte, Mensch, seit 30 Jahren, glaube ich, haben wir jetzt die Krippenspiele, ne? In Maria Frieden, also mindestens 30 Jahre. Und jedes Jahr weiß ich ja schon, was kommt. Ich weiß es schon auswendig. Und trotzdem, es geht nicht nur darum, das zu wissen, sondern sich davon berühren zu lassen. Saint-Exupéry sagt ja, man sieht nur mit dem Herzen gut. Also du musst es nicht nur mit dem Verstand erfassen, sondern mit deiner ganzen Person. Und dazu gehört auch dein Herz. Und es war so, dass ich, glaube ich, das 25. Mal das Krippenspiel geleitet hat und dann hat man mal ein Baby dabei als Jesusdarsteller. Und ja gut, ich habe ja auch drei Kinder, Christina, die haben drei Kinder, ich habe schon mal Babys gesehen, also so ist das nicht. Und bei zig Taufen habe ich auch Babys gesehen. Aber in dem Moment, wo ich rumkam und sagte, und in dieser Nacht wurde Jesus geboren, machte das Baby in der Krippe die Augen auf und guckte mich an. Und das war nicht nur süß und emotional schön, das hat mich so getroffen, dass ich dachte, so war, ist Gott Mensch geworden. So in etwa diese Größe wie dieses Baby muss Jesus auch gewesen sein. Und das hat mich so innerlich getroffen, dass mir sofort ich bin sonst nicht so leicht am Wasser gebaut, aber da kamen mir die Tränen in die Augen und ich dachte, wie kriege ich denn jetzt die Kurve, dass das Krippenspiel ich zu Ende kriege, ja. Gott sei Dank habe ich mich dann schnell gefangen, denn so von einer vollen Kirche, wenn da der Pastor rumsteht und ergriffen ist und flennt, das macht sich auch nicht so. Ja? Selbst wenn es eine echte Ergriffenheit sein mag. Naja, und so ähnlich war das gestern, dass ich dachte, dieser wunderbare Gott, das musst du dir mal vorstellen. Durch ihn ist alles geschaffen, so sagt es der Johannes im Anfang seines Evangeliums. Stell dich mal, das konnte man in diesem Sommer ja oft machen, vor einem klaren Sternenhimmel und guck dir das an. Ja, das mache ich immer wieder. Und dann stell dir mal vor, diesen wunderbaren Sternenhimmel hat Gott geschaffen. Und da sind wir so ein klitzekleines Ding der Erde dazwischen. Und das ist ja noch längst nicht alles. Da gibt es ja noch viel mehr, die das erforschen, sagen das ja immer. Wir kommen überhaupt an kein Ende. Selbst Einstein hat gesagt, es gibt zwei Dinge, die sind unendlich. Das Universum und die Dummheit des Menschen. Er sagt, beim Universum bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Also dieses riesige Universum hat Gott geschaffen. Und wenn ich mir das vorstelle, was ist das für ein Gott? Denn das ganze Universum, was für mich so riesig ist und ich gar nicht mehr vorstellen kann, dieses Universum ist wieder im Vergleich zu Gott ein Klacks. Er sprach und es geschah. Und seitdem dreht sich die Erde. Wahnsinn. Ja? So, und das ging mir gestern Nachmittag dann durch und durch, da ich sagte, dieser Gott wird Mensch. Also das kann man doch, also ich konnte das gar nicht begreifen, so weder vom Verstand noch vom Herzen. Ich habe das dann einfach auf mich wirken lassen. Dieser Gott wird Mensch. Und ich dachte mir, unglaublich. Also hätte Gott mich gefragt, wie er Mensch werden soll, mir wäre was ganz anderes eingefallen. Also so mehr so nach Hollywood. Dass jeder gewusst hätte, das ist er. Er hätte sofort aufgeräumt und da mal den Tempel nicht erst später gereinigt. Aber Gott sei Dank hat Gott mich nicht gefragt. Er hat es viel besser gemacht. Weil ich dachte, wenn er so als einer, der Ordnung bringt in die Welt, der die für die Wahrheit sofort klar Schiff macht, dann wäre er bei den Menschen nie angekommen. Sie hätten wahrscheinlich sich dann schon danach gehalten, aber nicht sehr lange. Und sie hätten Angst vor ihm gehabt. Und ich dachte mir dann gestern Nachmittag, offenbar muss Gott lange nachgedacht haben, wie er Mensch werden kann, so dass es für den Menschen auch menschlich ist. Und als ich das dachte, wie viel Mühe gibt Gott sich, um mir nahe zu kommen, um dir nahe zu sein, um dir Gemeinschaft zu schenken. Das ist doch unglaublich. Und deshalb passt es dann, denn wer hat vor einem kleinen Kind Angst? Niemand. Jeder ist doch angerührt. Und das ging mir dann gestern auch nochmal so durch und durch, dass ich sage, Gott gibt sich so viel Mühe für die ganze Menschheit, aber auch für mich, um mir nahe zu kommen, um mir Gemeinschaft zu schenken. Und da war es wieder so, als wenn mir vor innerem Angerührtsein fast die Tränen kamen. Und ich konnte es dann Gott einfach abgeben und sagen, wunderbar hast du das gemacht. Besser ging es wirklich nicht, als in Jesus Mensch zu werden. Und lest mal zu Hause auch diese beiden Stellen, wenn ihr nochmal jetzt in den weihnachtlichen Tagen Zeit habt, den Anfang des Johannesevangeliums, der sogenannte Prolog, gleich das erste Kapitel, die ersten 18 Verse, da ist alles beschrieben. Und da heißt es auch schon, Johannes in seiner Art, alles ist durch ihn geschaffen. Er kam in die Welt, er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und da dachte ich mir, nein, es stimmt ja. Es ist ja eigentlich so traurig. Gott macht sich, und das war eben das, was mich dann angerührt hatte, obwohl ich ja, wie gesagt, sonst eher ein nüchterner Typ bin, die mich länger kennen, wissen das, aber das hat mich da auch mal richtig, wie Judith sagen würde, erwischt. Ja. Da ich sage, Gott macht sich so eine Mühe und ich erfasse das noch gar nicht mal. Und ich denke auch mal, wenn dir das so geht, sei getrost, mir auch. Je älter ich werde, desto mehr denke ich manchmal, ich bin noch ganz am Anfang. Aber das ist ja schön. Ich habe auch nach dem Tod noch eine ganze Ewigkeit Zeit. Also ich habe jetzt gar keine Hektik und Eile oder Druck. Ich sage, aber ich will doch jetzt schon mal ein bisschen anfangen. Das kann ja nur richtig sein. Und da dachte ich, okay, ein bisschen hast du ja schon verstanden, aber noch wirklich nicht viel. Ein Bruchteil. Aber den will ich, an dem will ich festhalten. Und das ist dann alles doch so sehr menschlich, wie wir das dann auch hier bei Lukas lesen. Die Verheißung der Geburt zu Maria, einer jungen Frau damals. Und auch hier sehen wir, Gott kommt nicht mit Donner und, sondern auch Maria darf dann einfach ganz fragen. Auch wenn Gott uns anrührt, wenn Gott uns mit ins Gespräch kommt, wir dürfen Gott fragen. Auch das wieder, überleg dir mal. Derjenige, der das ganze Weltall geschaffen hat, mit dem kannst du dich so unterhalten, so wie wir alle hier. Also das sind immer wieder so krasse Dimensionen, die ich noch gar nicht erfasst habe, jedenfalls nicht mit dem Herzen. Aber ich habe gesagt, ich will mich auf den Weg begeben, so wie die Hirten zur Krippe, so will ich mich auch mit meinem Herzen zu dem begeben, was Gott für mich getan hat, als er Mensch wurde. Und so ist es ja auch hier. Maria fragt, wie soll das geschehen? Ja, also sie überlegt einfach ganz nüchtern, hey, geht doch gar nicht. Und vielleicht bist du auch immer wieder so in der Situation von der Arbeit oder in der Familie oder mit dir selber auch, wo du sagst, ja, wie soll das denn mal irgendwie ein bisschen weiterkommen? Und wir hören es ja jedes Mal jetzt hier auch. Ne? Judith hat es uns ja auch gerade wieder erzählt. Ich kann mich auch, wenn ich Schlaflosigkeit habe, weil die Arbeitssituation so unmöglich ist, an Gott wenden. Ja, wenn ich an ihn, an wen denn sonst? Und so tut es auch Maria. Und sie bekommt ja dann dieses Zeichen, was sie noch nicht wusste, dass ihre Verwandte Elisabeth, die kein Kind haben konnte, nun doch eins hat und nun schon im 6. Monat ist. Und dann läuft sie auch schnell dahin, um das zu sehen, und sie bekommt die Bestätigung. Also wenn Gott dich auf den Weg bringt, dann gibt er dir auch ein konkret nachprüfbares Zeichen, wenn es eine ganz wichtige Entscheidung ist. Alles so menschlich, alles doch so wunderbar. Und nun habe ich, warum fragen mich immer, wieso verstehen das nicht mehr Menschen? Aber so ist es halt. Nun bin ich auf eine Geschichte gestoßen, die das nochmal sehr verdeutlicht. Und das wäre dann so der erste Punkt. Wir hatten die letzten Impulse hier immer wieder gehört und auch zu Recht gesagt bekommen, es ist wichtig, dass wir als Christen auch eine Entscheidung treffen. Eine Entscheidung treffen, wirklich Jesus zu suchen, ihn kennenzulernen und ihn dann als Herrn des Lebens anzunehmen. Das ist auch eine Entscheidung. Es ist nicht nur etwas, was mal so eben kommt oder auch nicht. Auch ihn immer wieder neu zu suchen. Und da bin ich auf folgende kleine Geschichte gestoßen. Eines der berühmtesten Geiger der Welt, Joshua Bell. Hat von den Musikkundigen schon mal den Namen gehört? Ich nicht, aber ihr. Dann habe ich mal nachgeguckt, geht ja mit Google ganz leicht. Der Bursche ist am 9.12.1967 geboren, also noch gar nicht so alt. Und bereits mit 14 Jahren hat er als Solist mit dem Philadelphia Orchester gespielt. Dann hat er dieses ungeheure Talent, hat dann studiert, Violine, und war dann so talentiert, dass er weltweit mit nahezu allen bedeutenden Orchestern und Dirigenten aufgetreten ist. Er ist übrigens unverheiratet, wahrscheinlich weil er mit seiner Geige verheiratet ist. Der lebt da drin einfach, ja. So, und er spielt auf einer Geige, die Stradivari 1713 gebaut hat. Und nun haben die Folgen, kam ein Redakteur der Washington Post auf folgenden Gedanken. Was ein Experiment, was sie am 12. Januar 2007 dann auch tatsächlich durchgeführt haben. Und zwar hat der Redakteur gesagt, er soll sich doch einfach mal ganz normale Straßenkleidung anziehen und eine Baseballkappe aufsetzen und dann in einer Bostoner U-Bahn-Station mit dieser sehr, sehr teuren Stradivari-Geige spielen. So wie er das kurz davor bei einem Konzert gemacht hat. Also hat er sich dahingestellt und hat Stücke von Bach, Schubert und anderen Komponisten klassischer Musik gespielt. 43 Minuten lang. Das ist dann mit einer versteckten Kamera aufgenommen worden. Also dieser hochtalentierte Mensch hat da gespielt. Und es sind in den 43 Minuten 1097 Personen an ihm vorbeigegangen. Wie viel meint ihr, sind stehen geblieben? Wartet mal. Bitte? Ein kleiner Junge. Du hast die Geschichte mal irgendwo gelesen? Ja. Nee, es war gar kein kleiner Junge. Aber rein die zahlenmäßig immerhin, es ist nicht nur ein kleiner Junge, also ein bisschen besser war es, es sind 7 Personen stehen geblieben. Und er hatte dann, wie die das sonst auch gemacht haben, im Geigenkasten ein paar Münzen selber von sich reingelegt. Und dann sind noch in den 43 Minuten 12 Dollar 17 Cent dazugekommen. Plus eine Frau ist stehen geblieben, die zugehört hat und die ihn auch erkannt hat als solchen. Und die hat ihm dann nochmal 20 Dollar gegeben. Ja, also insgesamt hat er 32 Dollar eingenommen. Ja. Und das Ulkige ist, wenige Tage davor hatte er in der Boston Symphony Hall gespielt, vor einem ausverkauften Haus, und jede Karte hatte 100 Dollar aufwärts gekostet. Vor ausverkauftem Haus. Ja. Und er hat da mit der Geige gespielt, wo allein das Instrument einen Wert von 2 Millionen Euro hat. Auf der Straße. Und der Journalist hat dann einen Artikel in der Washington Post darüber veröffentlicht und dann ein Jahr später sogar den Pulitzerpreis für Fachjournalismus bekommen. Steht alles bei Wikipedia oder im Internet. Also hat sich tatsächlich so ereignet. Und als ich zufällig auf diese Geschichte gestoßen bin, da dachte ich mir, so geht es Gott. So geht es Gott, damals wie heute. Er kommt und spielt für uns die schönste Liebesmelodie. Aber keiner bleibt überhaupt stehen, um sie zuzuhören. Keiner. Jesus kommt und heilt 10 Aussätzige, und das war eine der schlimmsten Krankheiten damals überhaupt. Und nur einer geht zurück und sagt Dankeschön. Die anderen stecken das in die Hosentasche als selbstverständlich und gehen ihre Wege. So, und dann dachte ich mir, es ist genau so wie in diesem Experiment mit dem Stargeiger. Die Menschen sagen, okay. Jesus hat es ja auch selbst in diesem Gleichnis von dem Hochzeitsmahl gesagt. Gott lässt sich richtig was einfallen, bereitet uns ein tolles Mahl, und jeder, der eingeladen ist, sagt, nö, keine Lust, keine Zeit, hab was Besseres vor. Und das muss man sich mal überlegen, das ist doch gar nicht nachzuvollziehen, dass Gott, der diese ganze Welt geschaffen hat, die Schöpfung, das Firmament, den Himmel, dass der sich riesige Gedanken macht, wie er uns nahe kommen kann, dann kommt er uns auf die allerfeinste Art nahe, und so viele sagen, ist mir wurscht. Wer immer da geboren wird, ob es Gott ist oder nicht, interessiert mich nicht. Und da dachte ich mir, holla, ich will jetzt gar nicht über alle möglichen Leute urteilen. Ich will einfach nur sagen, Helmut Hanisch, wie sieht es bei dir aus? Und der Spur will ich im Advent noch ein bisschen nachgehen. Ist mein Herz wirklich offen oder nur mein Verstand? Um Predigten zu halten, reicht schon mal der Verstand. Wenn das Herz dazu kommt, ist noch besser. Und klar merkt man das auch, ne? ob einer nur vom Verstand predigt oder mit Verstand und Herz. Aber dennoch, es geht immer wieder um diese Entscheidung, so wie wir es auch die letzten Dienstage hier gehört haben. Ich entscheide mich für Gott. Er ist Mensch geworden, um mir, jedem Einzelnen von uns, wirklich nahe zu sein. Das ist das Erste. Und das Zweite, was für mich zum Advent gehört und Weihnachten, es geht gar nicht so sehr um Sachen. Es geht um Personen. Einmal Gott, so wie Jens es auch am Anfang gebetet hat. Wir wollen mehr von Gott erfahren und kennenlernen. Wir wollen ihn mehr kennenlernen. Darum geht es. Und darum geht es auch dann zu Weihnachten. Um Begegnung und Gemeinschaft. Und wenn man das klar mal im Blick hat, dann ist man schon auf einer guten Seite. Dann wird sowas nicht passieren, wie Christina es vorhin erzählt hat, heute im Einkaufsmarkt, dass die Leute auf ein Angebot stürzen, als wenn es uns nichts gäbe. Alle Regale sind voll, das muss man sich auch nochmal vor Augen halten. Das ist das zweite Hirnrissige. Das erste, also wenn ich es mal negativ abgrenze, das erste, was ich gar nicht verstehe, ist, warum Leute sagen, ob Gott Mensch und wird an mir nahe sein will, interessiert mich nicht. Das ist doch für mich das Wichtigste überhaupt. Zu wissen, woher komme ich, wohin gehe ich und wozu bin ich auf der Welt. Haben wir da in Alpha-Kursen, allen Seminaren ja durchbuchstabiert. Wenn ich das nicht weiß, lebe ich sinnlos vor mich hin. Deshalb ist es so wichtig, sich auf die Menschwerdung Jesu einzulassen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, zu wissen, es kommt nicht auf die Gaben an, die wir Jesus bringen. Es kommt darauf an, dass wir selber hinkommen. Dass wir ihm die Tür unseres Herzens öffnen. Und deshalb, Begegnung ist das A und O. Und auch das ist mir, heute habe ich euch mal ein Geschichtchen mitgebracht, ist mir in einer Geschichte deutlich geworden, die mir immer wieder aufgefallen ist, wenn Leute berichten, wie Weihnachten gefeiert wurde im Krieg und in den Nachkriegsjahren. Und da schreibt eine Frau, ich erinnere mich, wie in jedem Jahr zu Weihnachten an mein eigenes Erlebnis an Heiligabend 1946. Ich war damals 9 Jahre alt. Mein Vater war in französischer Kriegsgefangenschaft und hatte uns keinen Weihnachtsgruß schicken können. Nachdem bei uns zu Hause die Bescherung und das dürftige Festessen zusammen mit meiner Mutter, den Großeltern und einer Großtante schon stattgefunden hatte, klingelte es gegen 21.30 Uhr an der Haustür. Meine Mutter öffnete zögerlich die Tür. Zu dieser ungewohnten Zeit erwarteten wir niemanden mehr. Zu aller Überraschung stand mein Vater, abgemagert und erschöpft von der Reise, vor der Tür. Tränen der Rührung und der Freude liefen uns allen über das Gesicht. Nach einem Vollbad und einer Mahlzeit setzte sich dann mein Vater ans Klavier und spielte Weihnachtslieder. Wir waren alle so dankbar, dass er wieder bei uns war. Mein Onkel aber, Mutters Bruder, war schon im Jahr 1941 mit 24 Jahren in Russland gefallen. Also das hat es mir auch nochmal so verdeutlicht. Es geht nur um Gemeinschaft. Nur. Es geht nicht darum, ob du die nächste Reise unter die Palmen sonst wo buchen kannst. Es geht nicht um den nächsten Urlaub, es geht auch nicht um das nächste Geschenk, es geht auch nicht um das bessere Auto und es geht auch nicht um die bessere Hose. Es geht eigentlich um gar nichts. Das kann man sich alles nebenbei, wenn man eine Freude macht, gönnen. Darum geht es überhaupt nicht. Aber die Frage ist, und das möchte ich, ich stehe jetzt nicht hier auf dem Marktplatz für irgendwelche Leute, sondern das möchte ich euch am Herzen legen, schaut mal drauf, was für euch wirklich wichtig ist und ob die Prioritäten so gesetzt sind. Man kann auch mit geistlichen Gaben Jesus sehr beschenken wollen und beeindrucken wollen vielleicht, aber selbst darum geht es nicht. Ein Freund und Jesuitenpater von dem Ignatius von Loyola, der heißt Peter Faber, der hat mal am Weihnachtstage selber in sein Tagebuch reingeschrieben, ich bin so traurig, dass ich so beschäftigt war mit allen möglichen Dingen auch seelsorglicher Art, dass ich mich gar nicht auf die Geburt Jesu vorbereiten konnte. Und dann war es ihm so, als wenn Gott sagen würde, ja. Und Jesus kam in einen Stall. Und so unaufgeräumt wie da, sieht es jetzt bei dir aus. Ich komme gerne zu dir. Ich komme gerne in deinen Stall. Hättest du alles ihn vorher in deinem Leben aufräumen können, wäre es vielleicht so prunkvoll geworden, dass ich gar nicht keinen Stall bei dir gefunden hätte. Also auch da, wir müssen uns überhaupt geistlich keinen Stress machen zu Weihnachten. Wir können einfach entspannt gehen, denn Gott möchte dich so, wie du bist. Einfach so. Je entspannter, desto besser. Ja? Und das, also ich muss das jedenfalls immer, weil ich mir so Ziele setzen will dann auch, ich muss mir das immer klar machen vorher. Und wir haben uns auch dieses Jahr das klar gemacht, dass wir gesagt haben, die Kinder kommen alle wunderbar, da freuen wir uns, Christina und ich. Und jetzt natürlich klar mit Ehefrauen und Simon und seine Frau Kathi mit Pauline. Also da ist dann schon ein bisschen was los. Und wir haben gesagt, wir wollen uns jetzt schon auf sie freuen. Wir wollen uns freuen, wenn sie da sind. Und jetzt kommt der Maßstab, ich will mich auch noch 2 Tage danach freuen, dass sie da waren. Und nicht nach 2 Tagen tief durchatmen und sagen, es war schön, aber jetzt haben wir es geschafft. Mit allem Kochen, Backen und allem, was da gemacht werden muss. Nee, man muss sich einfach mal sagen, nee, ist alles gar nicht wichtig. Es geht nur um die Gemeinschaft. Wie groß oder opulent das Essen ist, ist gar nicht so wichtig. Was wir alles unternehmen, ist alles gar nicht so wichtig. Wichtig ist nur, dass wir Gemeinschaft finden. So wie du, Gisela, vorhin ja auch gesagt hast, wenn einer schwer krank ist und die erlösende Nachricht kommt, es geht wieder, dann ist Weihnachten, hast du vorhin gesagt. Genau das ist es. Also, freut euch, wenn ihr einigermaßen gesund seid und dazu könnt ihr beitragen, wenn ihr gar nicht so viel vorbereitet. Ja? Und wenn ihr gesund seid und miteinander das Fest gestaltet, wie opulent oder auch immer, ihr habt es ja auch gerade gehört, die Frau, die hier geschrieben hat, die war super glücklich, Tränen der Freude, weil der Vater wieder vor der Tür stand. Da war nicht viel mit Essen und so weiter. Das war alles sehr ärmlich. Aber meine Mutter hat mir auch immer gesagt, in dieser Zeit war ein Kartoffel, den sie hatte, so wie heute ein Entenessen. So andächtig wurde diese eine Kartoffel gegessen. Also auch das nochmal, es kommt gar nicht drauf an, was am Tisch steht, sondern wie du mit den Gaben umgehst. Stell dir mal vor, du sagst, wir haben heute Festessen und du tust ein Kartoffel auf den Teller. Wird jeder sagen, naja, ein bisschen mehr hätte es ja sein können. Ne? Ja. Also das ist das Zweite, die Gemeinschaft. Gemeinschaft. Und dann das Dritte ist, von denen der jetzige Papst sagt, das ist eigentlich das einzige Kapitel, was die Christen wirklich auswendig können sollten. Das ist das 25. Kapitel im Matthäusevangelium, wo es heißt, wonach der Menschenrichter urteilen wird. Gucken. Und da heißt es eben, ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben, ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben und so weiter. Und dann sagen die gerechten Herren, haben wir dir denn was zu essen gegeben und zu trinken und so weiter. Könnt ihr mal nachlesen, steht im 25. Kapitel am Ende bei Matthäus. Und auch da ist es wieder, sie sagen, die einen sagen, wann haben wir dir, haben dich gar nicht gesehen. Und doch sagt Jesus, was ihr dem geringsten meiner Brüder, den Armen getan habt, das habt ihr mir getan. Und auch das ist etwas, wo Jesus uns begegnen will, heute in der Not. Ich frage immer wieder auch Leute, die sagen, ja, wo sollen wir noch überall helfen? Ich frage dann, sag mir doch, wenn du magst, wo du hilfst, und dann ist doch gut. Ich sage, wenn jeder einem Menschen auf der Welt hilft, ist allen geholfen. Du musst dich nicht überfordern. Hilf entsprechend deinen Möglichkeiten und dann ist gut. Dann kannst du auch deine Weihnachtsende getrost genießen und musst nicht daran denken, dass woanders Leute hungern. Natürlich hungern noch woanders. Aber du hast ja auch das getan, was dir möglich war. Und auch das, das ist das Dritte dann, wo Jesus uns begegnet. Also einmal in seinem Wort, am Anfang, ja, lies einfach mal die Stelle. Er begegnet dir in deinen Mitmenschen, natürlich denen, die dir nahestehen, und er begegnet dir in den Armen. Und in allen Ebenen kannst du ihm begegnen und so die Fülle des Lebens erhalten. Und die Freude und den Frieden. So wie es ja im Philipperbrief heißt, freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Und das wird ja in vielen Liedern auch zu Weihnachten immer. Die Freude, freut euch. Ja, was sonst? Gott ist Mensch geworden. Wir sind nicht mehr allein. Wir können uns von Herzen freuen und durch ihn Frieden finden, auch in dieser Welt.